Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Wenn das so ist, stehe ich auf und erhebe meine Flasche Bier, sage Prost, willkommen auf der letzten Reise der Enterprise hier, die uns abholen wird von Rurapente. Unsere lebenslange Strafe ist abgelaufen. Hier ist Schorsch und lebenslang Star Trek Special Nummer 13. Ich bin der Tobi und heute mit an Bord ein letztes Mal der Tom. Hallo.
Hallo.
Und der Bernd.
Hallo.
Und ja, es ist vollbracht. Wir haben dieses Special seit dem Sommer durchgezogen. Es war ein besonderes Special, um jetzt schon mal das Fazit an den
Auf
Anfang zu stellen.
Und sehr schön.
Sehr schön.
Eine sehr schöne Filmreihe.
Aufgrund der Filmreihe, die so schön war und auch aufgrund der Tatsache, vielleicht hat es deswegen auch so viel Spaß gemacht, weil es ja nun die einzige Möglichkeit war, uns zu sehen im Herbst. Für viermal.
Ja. Immerhin. Ne?
Und wer weiß, wer weiß, wann wir das nächste Mal wieder dürfen.
Ja.
Im Herbst.
Im Herbst, wahrscheinlich. Ja, dann wollen wir uns mal ans Werk machen und endgültig feststellen. Achso, braucht ihr jetzt beide nochmal das Bild? Ich schicke mir.
Ich habe schon meine Platzierung euch schon.
Alles gut.
Alles gut, dann brauche ich nicht kein Foto schicken. Dann fangen wir an mit Star Trek Beyond, Star Trek 13. Aus dem Jahr 2016, der Film kam ins Kino und hat so ein bisschen die 50-jährigen, das 50. Jubiläum von Star Trek oder die Feierlichkeiten darum so ein bisschen eingeläutet. Danach gab es ja noch viele Specials, die sich so um Star Trek gedreht haben, viele Dokus und so weiter. Und der Film war halt der Startschuss dafür. Länge von 123 Minuten, FSK 12. Die Regie ist von Justin Lin, der Fast and the Furious 3 bis 6 gemacht hat. Was man dem Film auch so ein bisschen, er ist auch doch sehr actionlastig und
sind auch schnell unterwegs, ja, ist richtig.
Anders actionlastig als davor. Die Musik ist erneut von Michael Giacchino, wie auch in den Teilen davor. Das Drehbuch ist von Simon Pegg, also unserem Scotty.
Ich bin ein bisschen gewundert, als ich das gelesen habe. So was?
Und die Kamera ist von Steven Winden, der ist auch der Kameramann von Justin Lin bei den Fast and the Furious Teilen gewesen. Und hat unter anderem noch bei The Pacific die Kamera gemacht. Das ist die Band of Brothers Nachfolgeserie, die so den Krieg im Pazifik gegen Japan halt thematisiert in 10 Folgen. Okay. Wie bei unseren Specials üblich, natürlich nicht nochmal auf die Darsteller eingehen, die davor schon dabei waren. Nur die neuen, das sind derer zwei. Einmal Idris Elba als Krull, den wir ja in den Avengers-Filmen gesehen haben, als Heimdall, der Torwächter aus
Asgard.
Isengard wollte ich jetzt sagen, weil ich gestern Abend noch Herr der Ringe 3 eingeschmissen habe zum Schlafen.
Gestern 1 noch geguckt, die Gefährten, also ein bisschen.
Ja, der lief also heute, der lief eben gerade im Vorabendprogramm in der Wiederholung auf Sat 1. Da haben wir noch die letzten 5 Minuten geguckt. Genau, Asgard. Und natürlich der dunkle Turm hat er gemacht in letzter Zeit. Nicht so geil. Luther hat er gemacht. Und natürlich eigentlich sein Start, Karriere, richtiger Start war in The Wire, wo er mitgespielt hat und den... Jetzt fällt mir der Name an. Ich hatte mir extra den Namen nicht aufgeschrieben, weil der Name so... Wie ist er denn verdammt nochmal... Stringer Bell. Ganz, ganz, ganz markante Bösewichtrolle in The Wire. Ja. Und er wird ja immer so als James Bond-Nachfolger gehandelt.
Echt? Okay.
Obwohl ich mir das...
Ja, der Idris Elba, der hat so diese markanten Bewegungen. Ich gucke ja gerade Luther.
Ja.
Und ich habe, ehrlich gesagt, erst sehr spät gemerkt, dass das Idris Elba ist, aber auch nur anhand von Bewegungen. Ich dachte, das ist doch Idris Elba. Und dann ist das dann halt auch, ne? Also man sieht es ja dann irgendwie sehr, sehr spät erst in einem Video, dann wenn wir zum Film kommen. Das ist halt so markant an ihm, diese Bewegung, wie er steht und ja.
Ich guck mal gerade, ich glaube, das Ausschlusskriterium für James Bond wird sein, dass er dann einfach zu alt ist, wenn irgendwann mit James okay. Bond mal weitergeht, der ist. Okay, nee, das Baujahr 72, damit mache ich mich jetzt ja selber. Naja, okay, das ist auch schon Ende, der wird ja den 50 nächstes Jahr.
Ja, naja.
Ja, na gut, dann ist der Sprung
bei, nicht so. Bei schwarzen Schauspielern merkt man das Alter, finde ich immer nicht so. Also,
unterschiedlich.
Ja, wenn sie wirklich alt sind, dann merkt man es ja, aber.
Also, ist ein Morgan Freeman, ja.
Ja,
ich meine, bei ihm merkt man es, er wird ja langsam relativ grau, ne? Aber gut, das kannst du natürlich wegtönen oder
richtig.
Bart ab, Haare ab.
Naja. Viele Haare hat er jetzt auch nicht.
Richtig. Achso, und die andere Darstellerin ist Sophia Boutella in der Rolle der Jailer. Kein Top 100 Film, die hat mitgespielt bei Atomic Blonde und Kingsman, dem ersten Kingsman Film. Ja, so viel zu der Garde. Worum geht's? Die Enterprise ist mitten in ihrer 5-Jahres-Mission. Im dritten Jahr der 5-Jahres-Mission. Mhm. Irgendwo am Arsch des Alls, was aber auch dann irgendwie schon wieder merkwürdig ist. Wie schnell sie dann zu dieser Yorktown kommen, ne?
Genau.
Ja.
Wenn das so eine Mission ist, um das All zu erkunden und dann ist da, ach, wir fliegen mal kurz hier
an
die Tankstelle.
Vielleicht sind sie ja nicht straight 3 Jahre halt einfach nur gerade ausgeflogen, sondern sind mal dahin abgebogen und da sind in einem Umkreis irgendwie was abgecheckt und Yorktown war dann halt schnell erreichbar. Wo liegt denn Yorktown eigentlich? Wurde das irgendwo gesagt?
Ich glaube nicht.
Vielleicht ist ja auch Yorktown irgendwo ein Punkt in 3 Lichtjahren Entfernung. Oder in, ja, in Lichtjahren kann man jetzt nicht sagen, irgendwo halt in der Entfernung, wo sie sich jetzt gerade aufhalten.
Ja.
Was aber eigentlich Blödsinn ist.
Naja, ist auf jeden Fall etwas merkwürdig. Also die Crew ist mittlerweile zusammengewachsen. Man sieht es, es gibt denn Liebeleien und Streitigkeiten unter der Crew. Also man merkt, die haben bis 3 Jahre miteinander verbracht. Das ist ja doch ein ziemlich langer Zeitsprung jetzt vom letzten Film. Aber anscheinend hat die Crew sich jetzt gefunden. Der Film fängt dann damit an, dass Kirk eine Kontaktaufnahme bei einem neuen Volk hat oder einem fremden Volk. Und das eskaliert aber so ein bisschen. Wie heißt denn das Volk? Eigentlich, das steht hier gar nicht. Diese komischen kleinen Hamster, sag ich mal.
Ich hab diesen Film gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, ne? Und am Anfang dachte ich, okay, das ist schon ziemlich, also eigentlich ist es ja ziemlich lustig aufgebaut, wie er da steht und verhandelt mit irgendeiner Waffe oder was das da ist. Ne? Diese komische Medaillon, um was es sich dann halt auch dreht in dem Film. Und diese Viecher, den Namen wir jetzt gerade nicht wissen, dann halt da anfangen rumzupöbeln. Dann springt dieser Riesenboss da von oben runter und ist echt so rattengroß. Ja? War lustig.
Aber da macht
sie auch ein bisschen lachen.
Da macht es die Masse wieder. Die können ihn dann doch erstmal überwältigen mit 50 Leuten. Aber er wird dann rausgebeamt.
Aber es sind auch 2, 3 von denen sind dann halt auch mit an Bord. Was gegen Ende hin, glaube ich, auch nochmal zu sehen ist, dass nochmal so ein blöder Spruch dann kommt, wo ich auch nochmal lachen musste.
Ja, hast du noch keine Hose gefunden? Oder so. Ja, hast du noch keine Hose gefunden?
Ja, genau. War lustig.
Wem das aber gar nicht gefällt, ist Kirk. Kirk ist langsam ein bisschen fertig, Burnout-mäßig gefährdet und hat keinen Bock mehr. Weil das wohl nicht das erste Mal ist, dass so eine. Es kommt ja der Spruch, ist schon wieder eine neue Uniform, wo man dann später noch so sieht, wie er 20 Uniformen da in seinem Schrank liegen hat, weil die wieder kaputt gegangen ist. Und er bewirbt sich um den Posten auf dieser Yorktown-Station als stellvertretender Kommandant. Dort docken sie dann auch an, um Proviant aufzunehmen, kleine Pause und so, bevor es weitergeht. Und als sie dort sind, erfährt Spock dann vom Ableben von Botschafter Spock.
Ja.
Was natürlich dem geschuldet ist, dass in der Zeit Leonard Nimoy gestorben ist. Ich gucke ganz kurz mal, wann das genau war.
Sehr, sehr traurig.
Das muss ja schon vor Produktionsbeginn gewesen sein. Wo haben wir ihn denn? 27. Februar 2015. Ja, also über ein Jahr bevor der Film ins Kino gekommen ist, Leonard Nimoy gestorben. Das haben sie jetzt so in den Film eingebaut, dass halt auch Botschafter Spock gestorben ist. Er sagt aber erstmal keinem was. Er behält es erstmal für sich. Man sieht dann noch die andere Crew, die so. Dann sieht man zum Beispiel auch Sulu und seinen Mann mit ihrem Kind. Das hat man, glaube ich, irgendwann schon mal im zweiten, dritten oder vierten Teil schon mal angesprochen gehabt.
Ja.
Dass George Takei da nicht so mit einverstanden war, wie sie das so gedreht haben, aber mein Gott, ist ja alles neue Zeitebene, da kann man das ja machen. Also man sieht es ja auch nur am Rande, dass er da eine Familie hat. Ja. Dann kommt allerdings ein schwer beschädigtes Schiff auf die Yorktown, also wird dort Asyl gegeben quasi oder wird da gerettet quasi.
Bin sofort wieder da, ja?
Ja, 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 ja. Wo eine einzelne Kapitänin übergeblieben ist. Und sie bittet die Föderation um Hilfe bei der Befreiung ihrer Crew, die in so einem Sternennebel gefangen gehalten wird. Dann macht die Enterprise auch genau das. Also zwischendurch hat man ja nochmal die Verhandlungen mit der Kommandantin da von der Yorktown mit Spock, wie er dann ein bisschen seinen Ansinnen auf die Versetzung halt nochmal vorbringt.
Ja.
Dann kommt aber dieser Part dazwischen und die Enterprise fliegt halt in diesen Sternennebel, um sich da um die Befreiung dieser Crew zu kümmern.
Was sie nicht hätten machen sollen.
Was sie nicht hätten machen sollen. Weil kurz bevor sie auf diesen Planeten ankommen, wo sie hinwollen, werden sie von einem Schwarm Raumschiffe angegriffen. Also ein, keine Ahnung, viele, viele kleine Shuttle-Schiffe.
Sind das Shuttle-Schiffe?
Naja, kleine Mini-Raumschiffe, mehr oder weniger.
Ah, okay.
Also, ja, werden beschädigt, weil die halt einfach wie eine Säge durch das Raumschiff, durch die Enterprise durchfliegen und die Enterprise komplett auseinandernehmen. Irgendwie, was weiß ich, die Warp-Gondel, war doch noch hier, wir gehen auf Warp, ja gut, und dann siehst du nur, wie die Gondeln so wegfliegen. Ist leider nicht mehr möglich.
Ja.
Also, trennen das Ganze erst und probieren dann auf dem Schiff die Crew zu erledigen und wollen dieses Artefakt haben, was sie vorher dieser anderen Spezies am Anfang schenken wollten. Die Crew kann sich aber im letzten Moment noch mit Rettungskapseln flüchten und ja, landet dann auf diesem Planeten, den sie da, wo sie eigentlich hin wollten. Die Untertassensektion, das ist dann wieder so ein bisschen Star Trek 7 mäßig, wo auch die Untertassensektionen auf dem Planeten abschmiert. Mhm. Genau. Und dann ist so ein bisschen aufgeteilt, ne? Also du hast denn Kirk und Chekov sowieso, also das kam denn ja noch dazu, da kann ich mal gucken, wann er gestorben ist, Anton Yelchin, das hatten wir ja auch vor ein paar Folgen schon, dass er von seinem eigenen Auto überfahren wurde. Das war am 19. Juni 2016 und der Film kam am 22. Juli, also einen Monat später ins Kino, wussten sie zum Beginn des Film oder als der Film gedreht wurde, natürlich nichts von, aber es ist schon auffällig, dass Chekov eine sehr viel größere Rolle in diesem Film hat, ne, als vorher.
Ja.
Vielleicht auch, weil er mit Kirk unterwegs ist.
Wahrscheinlich.
Aber ja, er hat auf jeden Fall eine sehr viel größere Rolle als uiuiuiui, gib den hier, ich mach das und beam die Leute und.
Aua.
Ja. Mhm. Genau. Dann hast du das Team von McCoy und Spock. Die untersuchen so, also Kirk und Chekov probieren wieder auf die Untertassensektion zu kommen zu Fuß. McCoy und Spock probieren zu erfahren, was es mit diesem Artefakt auf sich hat. Und Scotty trifft auf Jayla. Das ist eine Außerirdische, die da auf dem Planeten auch gestrandet sind, ne?
Gestrandet.
Die sind auch gestrandet,
ja.
Alle, die dort sind, sind gestrandet. Oder?
Genau.
Ja.
Und sie ist über, ihre Familie wurde von Krall getötet, von dem man jetzt bis jetzt noch nichts weiß, aber ja, sie versteckt sich da halt im Wrack der USS Franklin, die auch vor ein paar Jahren schon auf diesem Planeten abgeschmiert ist und dort versteckt sie sich mit Tarntechnologie und was weiß ich und ist halt da, hat da ihr Versteck gesucht.
Montgomery Scotty soll es versuchen zu reparieren.
Montgomery Scotty, genau. Genau. Die einzige, die jetzt natürlich fehlt aus dem Hauptcast, ist Uhura. Und die sehen wir dann später. Die ist halt gefangen genommen da bei Krall, der seine Basis da auf dem
mit den ganzen anderen
Planeten hat.
Lullis vom Schiff.
Ja.
Ja, genau. Wie geht's weiter?
Ja, das ist wieder so ein bisschen hin und her gespringe, ne?
Ja.
Ja, weil er irgendwie in dem Film wieder irgendwie jeder irgendwie tausend Sachen zu tun hat.
Richtig.
Ja. Hier können wir wieder einzelne Stränge abhandeln, die dann vielleicht irgendwie wieder zusammenführen. Das ist ja Spock und Pille, die sind da ja gestrandet. Spock ist ja verletzt. Der hat ja so ein Metallstück da in der Nähe seines Herzens.
Ja.
Da, wo die Leber eigentlich sitzt. Ja, ein Stückchen weiter links oder so, keine Ahnung. Und die, was haben die vor? Die suchen, was suchen die? Weiß ich gar nicht.
Sie suchen eine Lösung für
dieses Artefakt. Das Artefakt, oder nicht?
Was das Artefakt mit dem Planeten zu tun hat.
Ja.
Ja, es kommt doch von da, oder nicht?
Das Artefakt kommt von da. Das
Artefakt kommt von da, ja. Jetzt sind wir so ein bisschen lost irgendwie.
Ja, ich mach mal.
Ja, weil ich muss auch wirklich sagen, so blöd es klingt, der Film bleibt nicht hängen. Das ist echt seine Schwäche, das kann ich jetzt schon sagen. Finde ich jetzt zumindest.
Also ich fand den jetzt ziemlich gut, das muss ich ja auch schon mal vorweg sagen.
Ja, dann leg mal los.
Ja, ich habe ihn jetzt ja nur zur Hälfte geguckt, weil ich die DVD abgeben musste. Also ich habe den jetzt vor einem Jahr oder so das letzte Mal gesehen.
Ja, ich habe meiner Schande gestehen. Ich habe den heute geguckt und wie gesagt, das meiste ist gar nicht hängen geblieben bei mir. So leid es mir tut, ehrlich, ey.
Naja, mal versuchen wir es trotzdem mal irgendwie aufzurollen. Auf jeden Fall die Scotty versucht dieses Schiff da wieder zum Laufen zu bringen. Gott, Alter, ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
Ich sag ja, das ist echt schwierig.
Also wie treffen sie sich denn alle wieder?
Er verspricht Jayla zu unterstützen, da wegzukommen von dem Planeten, wenn das sie ja ihr richtig dabei hilft, die Enterprise-Crew zu befreien, also zu finden.
Genau. Genau, ja. Und ich weiß nicht mehr, wie sie zusammenkommen. Das ist ja Spock und McCoy sind ja unterwegs. Ah ja, warte mal. Kirk und Chekov sind quasi irgendwie da im Dschungel dann unterwegs und werden dann von dieser Falle von Jayla gefangen genommen in Häkchen. Die haben ja so einen komischen Dampf, der sofort kristallisiert.
Ja.
Und da stecken die beiden dann drin. So finden die auf jeden Fall zusammen. Und wie war denn das mit Spock und McCoy, Alter? Wie die zusammenfinden. Wie finden die zusammen? Ich weiß nur, dass Spock, wie gesagt, halt so ein Stück Metall da im Bauch hat, der ziemlich schwer verletzt ist. Pille ihm dann noch irgendwie da so ein heißes Eisen auf den Bauch hält, ganz Rambo-like. Ne? Und dann sie wieder unterwegs sind. Ja, aber wie sie dann... Ah ja, genau. Ah, sie werden einfach... Ja, natürlich. Jetzt langsam fügt sich's ein bisschen. Sie werden gefunden, beziehungsweise auf die USS Franklin gebeamt von Scotty. Da standen die ja noch irgendwie, gehen sie durch so eine Schlucht durch und dann werden sie von irgendwas angegriffen, von irgendwelchen Drohnen oder was, keine Ahnung.
Ja, stimmt.
Und da stehen ja noch Rücken an Rücken und dann sagt der Pille noch irgendwie, Gott sei Dank sterbe ich nicht alleine.
Genau, und dann ist er alleine, weil...
Dann ist er auf einmal alleine. Und dann, dann finden sie sich dann alle auf der USS Franklin wieder, so war das. Und von dort mieten sie dann halt einen Plan, die komplette Crew der Enterprise wieder zu befreien. Also sie erfahren halt, dass Scry sie alle gefangen hält in einem oder in seiner Basis, aber keiner weiß so richtig, wo diese Basis ist. Und Spock hat halt die Idee, nach einem bestimmten Material zu googeln, hätte ich fast gesagt, zu suchen, welches halt nur auf Vulkan vorkommt. Und die Miota hat... Also eine Uhura hat so ein kleines Halsband, so ein Anhänger, der halt aus diesem Gestein
Material ist. Was für eine leichte Kontroverse sorgt, weil er sie überwachen lässt quasi.
Ja, so ein bisschen. Ja, gutes. Das ist aber sehr weit jetzt hergeholt. Sehr weit.
Und irgendeiner sagt doch noch zu ihm, sag mal, lässt du deiner Freundin radioaktiven Schmuck tragen?
Ja, ist auch geil. Sehr schön. Genau, und die Szene löste dann gestern Abend auch eine Kontroverse auf dem Sofa aus, wo wir es geguckt haben, wo ich mich zu meiner Frau umgedreht habe. Also, soll ich dir auch vielleicht mal einen Anhänger aus Uran schenken?
Oh, scheiße. Das war der falsche Satz wahrscheinlich.
Sie guckte mich sehr böse an.
Okay.
Ich fand's lustig.
Ja, und dann kommt diese... Fall, sie kommt
finden die, das Signal, wo das Camp ist von dem Skrull. Und schmieden dann halt einen Angriffsplan, beziehungsweise wie sie ihn dann irgendwie überraschen wollen.
Aber sag mal, heißt er nicht Krull?
Krull.
Krull, was habe ich Skrull gesagt?
Mit Skrull, ja. Das waren die Viecher aus
dem MCU. Rausschneiden.
Das sind die aus dem MCU. Krull, genau. Dann kommt die Moped-Szene, wo Kirk mit dem Moped und diesen Point-to-Point, keine Ahnung, Beam-Technologie, Portal-Dings, wo er sich hin und her springen kann, da irgendwie halt eine Ablenkung schafft an dieser Basis, um damit die anderen halt die Gefangenen befreien können.
Genau.
Was letztendlich dann auch funktioniert. Dann haben wir noch die Szene, die sie auch im Trailer ausgeschlachtet haben, wo Jayla und Kirk dann so im Fallen sind und sich festhalten und währenddessen weggebeamt werden.
Ja.
Ja, währenddessen, also immer erstmal dieses Artefakt, was Krull haben wollte, ist der letzte Teil einer Biowaffe.
Ja.
Mhm. Was er denn auch an einem Fenrich von Enterprise schon mal austestet, die dann halt einfach,
reinschmeißt.
Ja, sich einfach wegfrisst quasi.
Ja.
Genau.
Damit will er dann halt jetzt einen Angriff auf Yorktown starten.
Ja.
Und er ist eigentlich schon, ist er schon auf dem Weg dahin mit seiner kompletten Drohnen, Bienen, Drohnen, Schwarmflotte oder was auch immer das da ist.
Richtig, und sie erkennen den ja auch, man hat ja am Anfang dieses Video von der Yorktown gesehen, so das letzte Videofile, was da über ist, nachdem die da gestrandet sind. Die Crew, die halt noch da war, und Uhura erkennt denn anhand dieser Videoaufnahme, dass Krull wohl der Captain der USS Franklin ist, Balthasar Addison.
Genau.
Der sein Leben durch das Übertragen der Lebenskraft anderer Personen verlängert hat, wobei ich mich schon wieder frage, what? Also ich nehme dir jetzt einfach deine Lebenskraft und dann kann ich bei mir das drauf addieren.
Genau. Kannst du das nicht, oder was?
Es ist schon sehr, okay. Aber dadurch hat er sich halt so verändert, dass er nicht mehr menschlich aussieht. Und es ist aber im Endeffekt also der Captain der Franklin Föderation. Es kam aber keiner zu Hilfe der Franklin, die sind da gestrandet. Kam keine Hilfe von der Föderation.
Because he turned bad.
Ja, deswegen ist er super pissig und möchte dann die Rache an der Yorktown üben und dort seine Biowaffe in die Luftfilter, also ins Sauerstoffsystem da einbringen und dadurch die ganze Yorktown, alle Bewohner dort töten. Und die Yorktown ist fucking groß. Also wenn man es jetzt mit Deep Space Nine zum Beispiel vergleicht, ist die Yorktown ja um ein Vielfaches größer.
Ja. Es ist ja, im Endeffekt ist es ja schon ein Planet,
wenn du so willst. Sieht auch ziemlich geil aus mit diesen, wie es denn so ist, du guckst halt nach oben und oben ist dann halt auch da, Gebäude, die halt auf dem Kopf stehen, so.
Genau, ne? Das ist das Ding, da habe ich gestern auch gesagt, so mein Gott, wenn ich da wohnen würde, ich glaube, wir würden permanent schlecht sein, ne?
Ja.
Also irgendwo, gerade wenn du so Richtung Zentrum da wohnen würdest, wo einfach mal guckst du irgendwie, weiß ich nicht, so schräg in den Himmel, siehst du irgendwie alles auf dem Kopf, du guckst auf die andere Seite, auf einmal ist
es alles seitlich
andersrum und
unter dir auch.
Alter, und dann guckst du runter und also ist ja, glaube ich, keine Stadt, Planet für mich. Definitiv nicht.
Sie können die Yorktown dann auch wieder flugfähig machen und verfolgen ihn und seinen Schwarm. Und jetzt kommt eine Szene, die nach dem Film sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde.
Ja.
Sie finden raus, dass sie durch die Stören der Kommunikation können sie diesen Schwarm, die Kommunikation in diesem Schwarm stören und dadurch werden die halt flugunfähig, weil sie nicht mehr in diesen Schwarm, wie so ein Vogelschwarm halt koordiniert fliegen, sondern halt nach und nach ineinander fliegen und explodieren. Und was benutzen sie dazu? Es kann natürlich eigentlich nur Sabotage von den Beastie Boys sein, was sie ja im ersten Star Trek 2009 auch schon, oder was Kirk da gehört hat, als er das Cabrio seines Stiefvaters in Canyon gefahren hat.
Ja.
Ich fand's geil im Kino. Also es ist schon eine Szene, wo man denkt so...
Ist es auf jeden Fall, gerade wenn man die Musik kennt. Und da ist aber wieder dieser Faktor, man nimmt jetzt ein geiles Lied, was jeder kennt, und macht halt eine geile Szene draus. Die Szene hätte wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich, ich sag mal, um 30% nicht so geil, wenn es vielleicht irgendeine epische, keine Ahnung, Musik von hier, was man halt sonst so aus den Filmen halt kennt, ne? So ein bisschen orchestralisch unterlegt und so weiter. Ich glaube, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Oder, das ist schon sehr gut gelöst. Ne?
Oder wenn's nur so
trotzdem stößt sie bei mir sauer ein bisschen auf.
Oder wenn es nur so ein
Störsignal
wäre. Ne? Wenn es nur so ein Störsignal wäre, wäre es auch komplett verpufft.
Richtig.
Aber ja, ich weiß, es ist dieses typische Problem, dass man denn irgendwas nimmt, was jetzt hier heute in der Popkultur bekannt ist.
Richtig.
Also ich würde, wenn ich heute ein Raumschiff hätte, 2021, dann würde ich ja auch nicht um irgendwas zerstören, irgendein Lied aus dem 17. Jahrhundert nehmen.
Kapital Bra.
Kapital Bra.
Alter, aus dem 17. Jahrhundert.
Das ist Silvester-Diskussion über Apache, Alter.
Echt?
Okay. Ja, ja, ja. Das kann ich euch nachher erzählen.
Okay. Ja, es gab übrigens auch noch hier Fight the Power. Das war auch noch so ein Lied, ne? Was da irgendwie vorkam.
Das war schon so als Anteaser, ne? Dass auf der Yorktown so ein Kassettendeck war, wo so eine Musik lief. Ja.
Fight the Power. Ja. Da muss ich immer, glaube ich, an King of Queens oder was das war, denken.
Ja, aber das wurde ja danach genauso diskutiert. Es ist schon merkwürdig, dass dann immer so eine Musik kommt, die wir heutzutage kennen und nicht irgendwas
aus dem
23. Jahrhundert. Da muss es auch Popmusik geben oder Rockmusik, um das irgendwie... Produziert doch ein Lied, was irgendwie ähnlich ist oder halt aus der Zeit ist.
Das wird schwer.
Es wird immer zurückgegriffen auf die Jetztzeit.
Ja, ich sag nur, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, Asterix in Amerika. Da waren keine eigenen Lieder mehr dabei.
Richtig.
Das waren alles Mainstream-Pop-Zeug, was dort an Liedern gespielt wurde. Was natürlich jeder kennt, auch jedem gefällt, aber den Film dadurch nicht gut macht.
Ja.
Weil es halt kein eigenes Sign ist irgendwie für den Film. Gut, lassen wir es.
Dadurch gelingt es halt, diesen Schwarm zu zerstören. Es geht dann wieder auf die Yorktown zurück. Die verfolgen die Yorktown durch das Untergrundsystem quasi des Planeten. Also so blöd es klingt. Mhm. Und dann kommt wieder, also im letzten Moment kommt die Enterprise wieder aus dem Wasser hoch. Es ist so ein bisschen wie bei Into Darkness, wo sie am Ende, wo Kirk den Warpkern wieder in die Mitte kickt, wo sie aus dem Nebel wieder auftauchen.
Ja.
Oder im ersten Star Trek 9, wo sie auch... Ja. Was war da? Ach, da tauchen sie auch am Ende einfach auf, als das Schiff von Nero da ist. Da kommt auch so eine ähnliche Szene, wo denn die Star Trek-Fanfare dann da wieder aufkommt. Also dreimal die gleiche Szene eigentlich im dritten Film.
Mhm.
Es geht dann weiter. Krull hat sich mittlerweile zu Edison zurückverwandelt. Also er sieht wieder menschlich aus.
So halb, ja.
So ein Zwischending und probiert das dann halt in dieses Belüftungssystem einzubringen. Kann es aber, also Kirk kann es im letzten Augenblick
verhindern. Was ich ziemlich lustig fand, diese Szene. Ist der noch da?
Ja, wir sind noch da.
Ja, gut, jetzt
weil gerade kein Ausschlag war. Was ich ziemlich lustig fand, diese Szene, wo Kirk diesem Krull hinterher ist. Und dieser Mittelpunkt, diese Gravitationsverhältnisse, die fand ich ziemlich lustig. Also wenn ich da wohnen würde, ja, ich glaube, ich würde mich da irgendwie nur aufhalten, weil du da irgendwie so ganz lustig durch die Luft schweben und fliegen kannst.
Von einem Arm zum anderen. Ich muss mal kurz in die Nordstadt. Springst du hoch und fliegst erstmal kurz nach oben
rüber.
Er kann ihn stoppen und kann diese Biowaffe ins All befördern. Krull, Edison hinterher, der denn dort im Weltall noch von seiner eigenen Waffe quasi aufgefressen wird. Und Spock und McCoy können Kirk im letzten Moment noch retten, bevor er auch rausgeblasen wird.
Und der ist schon wieder in dieser letzten Szene, ne, ist wieder dieses manuelle, du musst es manuell machen, Ding.
Weißt natürlich.
Du? Und nein, es ist nicht nur ein Schalter. Warum auch? Es müssen vier sein, ja?
Ja.
Und natürlich
für die Spannung.
Natürlich klemmt der letzte Schalter, ja?
Natürlich.
Das ist wieder so ein Ding, wo ich denke so, Alter. Ja. Das hätte man vielleicht auch mal lassen können. Da hätte man vielleicht noch eine Boxerei mehr machen können, anstatt irgendwie einen Schalter, der wieder nicht geht.
Ja, hätte man. Aber ja, das sind wieder diese typischen Filmsachen, das kann ich mir jetzt auch kurz einlegen. Ich habe jetzt Serien viel geguckt in letzter Zeit und was ich überhaupt nicht mehr sehen kann, weil es viel zu oft passiert, ist irgendein Paar, das sich streitet und dann fickt. Kennt ihr das? Die streiten sich, und auf einmal stehen sie aneinander, fangen an zu küssen und landen in der Kiste.
Ja.
Das habe ich dreimal diese Woche gesehen in irgendwelchen Serien, in unterschiedlichen Serien. So, das kann doch nicht wahr sein, dass das immer noch so in irgendwelche Drehbücher reingeschrieben wird. Naja.
Natürlich.
Egal. Die Enterprise kriegt dann natürlich die neue Enterprise A, weil es wurde ja wieder zerstört. Es wird an die Enterprise in diesen neuen Filmen leidet die sehr stark. Ich glaube, die wurde in allen drei Filmen jetzt irgendwie zerlegt.
Ja, ne? Ja.
Ja, ja. Aber das hat ja auch, also für mich hat das ja auch was für sich. Ne? Es ist ungefähr, man kann es ein bisschen so vergleichen mit Autorennen. Jeder, der zum Autorennen geht oder es guckt, wartet auf den Unfall. So kacke es auch klingt, aber jeder, der es guckt, wartet darauf, dass es irgendwo knallt. Ist so. Das ist so dieser innigste, tief in uns verwurzelte, weiß ich nicht, Grund dafür, dass wir Autorennen gucken. Also für mich zumindest. Ich wünsche den Leuten, nicht falsch verstehen, nichts Böses, ja, aber jeder wartet darauf, dass da irgendwas passiert.
Große Diskussion.
Und für mich ist es halt bei den Filmen jetzt so, wenn da das Schiff kaputt ist, finde ich geil.
Es muss zerstört werden. Ich sehe natürlich sehr gerne, wenn Dinge kaputt gehen. Und bei mir ist dann immer die Hoffnung, dann kriegen wir eine neue Version. Wir kriegen jetzt ja auch eine A, aber die sieht genauso aus wie die alte. Also weißt du, ich hätte jetzt einfach eine Enterprise gesehen, die halt die nächste Evolutionsstufe in dieser Zeitlinie. Weißt du, auch wenn jetzt die Enterprise E von Picard zerstört ist, dann möchte ich gerne wissen, wie die F aussieht und wie die G aussieht. Ja. Und so, ich möchte dann sehen, wie das Ding aussehen. Und zu diesem, das ist eine elendig lange Diskussion, die ich mit meinem Sohn geführt habe über Autorennen. Weil ich auch immer der Meinung war, er ist großer Formel 1-Fan, so früher war Formel 1 immer noch geil, als hier noch 90er Jahre, dann ist halt so schlimm es ist, aber das ist dann halt mal was passiert, das klingt jetzt auch wieder so, das war noch der männliche Sport, also so ist es nicht gemeint, aber es war halt noch Fahren, die hatten nicht so viele Assistenzsysteme, die sind halt noch richtig Auto gefahren, heute ist ja alles Computer keine Flankenhilfe und alles super sicher, ist ja auch gut, dass keiner mehr groß zu Schaden kommt und so, aber ich meinte mal, früher war das nur Rennsport, heute ist alles nur, Hamilton gewinnt, weil er das beste Auto hat, so. Naja. Elendig lange Diskussion. Nach jedem Rennen dieses Jahr. Er kam dann wieder rein. Ich so, wer hat gewonnen? Hamilton. Ich so, ach, wirklich? Wirklich? Das ist ja überraschend. Also, naja, gut. Die fliegen dann weiter, setzen ihre 5-Jahres-Mission fort, aber haben am Ende noch diese Szene, wo sie in diesem großen Raum sind und nochmal an der Toten gedenken. Und wurde dann bestimmt nochmal so reingeschnitten, dass dann auch, als er die Rede hält, dass dann nochmal Chekhov zu sehen ist.
Ja.
Und am Ende gibt es dann nochmal die Texttafel für Leonard Nimoy und für Anton Yelchin halt. Mhm. Im Gedenken. Und das war der Film. Und das vorläufige
Ende
der Filmserie Star Trek.
Ja.
Auch wenn, wir hatten vor zwei Folgen drüber geredet, über die Fortsetzung von dieser Reihe, was daran scheitert, dass alle irgendwie mit dem Geld nicht zurechtkommen und dann passte das Budget nicht mehr und dann ist der abgesprungen und dann ist das dazwischen gekommen.
Der ist tot und so.
Der ist tot und dann gab es noch das Projekt von Quentin Tarantino, was irgendwie auch wieder auf Eis liegt.
Naja, stimmt, der wollte ja auch was machen, ne?
Ist alles sehr, sehr zurückgefahren oder das ist dann am Horizont nicht zu sehen, was die Filmreihe irgendwie fortsetzen könnte. Es wird komplett auf Serie eigentlich gesetzt zurzeit im Star Trek-Universum.
Ja, es, ich sag mal, das ein Häkchen billigste gerade, ne? Es ist, die ganzen Streaming-Dienste, die geben ja solche Dinger in Auftrag, die die gucken es dann einmal Probe und entscheiden dann, okay, nee, ist kacke, weg damit. Habe ich erst letztens wieder, um mal ganz kurz einen Abschweif zu machen, was das angeht. Ich habe mich mal, da wir hier auch gerade den Schauspieler mit dabei haben, Idris Elba, Der dunkle Turm, da soll es ja auch mal eine Serie von geben, die eigentlich Amazon erst die Rechte drauf hatte. Die haben auch was produziert gehabt, Dann haben die den Pilot, haben sie sich angeguckt. Also das Schlimme daran ist ja auch noch bei der Serie, dass die auf den Film so ein bisschen weiter aufbaut. Was ich richtig kacke finde, weil der Film grottenschlecht ist.
Ja.
Wenn man das Buch gelesen hat. Die Serie sollte dann so ein bisschen auf den Film aufbauen, aber dann schon so ein bisschen mehr an dem Buchoriginal sich orientieren. Haben halt einen Pilot gemacht, aber war wahrscheinlich, irgendeiner hat gesagt, nee, das passt nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es gut, weil es am Original lag, aber es war halt für ihn wahrscheinlich nicht so gut. Und das Problem ist jetzt halt, Netflix hat ja halt auch so ein bisschen Interesse dran geheuchelt, aber Amazon hat gerade noch die Rechte drauf und ich glaube, die geben die gerade nicht ab. Weiß ich nicht. Also es ist jetzt gerade nur, ich möchte da jetzt nichts irgendwie in den Raum werfen, aber das meine ich gelesen zu haben.
Ich meine,
was ich ein bisschen kacke fand.
Der dunkle Turm kannst du eigentlich auch nur als Serie bringen, oder?
Kannst du auch nur. Deswegen habe ich mich ja gefreut, als sie das gesagt haben, von wegen, ja, die wollen eine Serie machen, sich an der Buchreihe orientieren. Zwar nicht von Anfang an, was ich zwar auch schade finde, aber, na gut, es von Anfang an vielleicht geschichtlich erzählen. Es gibt ja, ne, in der Buchreihe gibt es ja irgendwann dann auch mal so einen Punkt, wo du halt an die Vergangenheit vor den ganzen Ereignissen nochmal zurückgehst. Und die sollte halt um die Geschichte, also die Serie sollte sich um die Geschichte des jungen Roland kümmern, wie er zum Revolvermann wird und sowas. Hm. Was eine ziemlich coole Geschichte ist. Aber, ja.
Ja, und du kannst
wird heute nix. Auch
machen. Erstmal ist die Welt vom dunklen Turm ist nicht so abstrakt, dass es irgendwie groß sehr, sehr, nein, sehr viele Effekte braucht. Gerade nein, das erste ist ja nur nicht ein einfacher Western. Und selbst wenn, du brauchst ja nur Serien heutzutage angucken, wie die aussehen. Also,
ja.
Was weiß ich, Discovery oder Witcher, das sieht ja genauso aus wie vor 30 Jahren Kinofilm. Doch, also besser. Ja. Ne, also sieht ja top aus von der technischen Seite. Also du könntest es ja locker machen.
Ja, natürlich. Das ist ja das Ding. Und ich würde mich echt so dermaßen freuen, wenn es davon wirklich eine Buchverfilmung, also die ganzen Buchreihe, die komplette Buchreihe da verwurstet würde in einer Serie. Das würde sehr viele Staffeln sein und wenn die nach dem Buchoriginal laufen, dann auch sehr, sehr geil werden. Weil die Buchreihe sehr, sehr schön ist. Was aber allerdings stört, ist, wie in dem Film halt ist, dass der Mann in Schwarz halt von Idris Elba gespielt wird. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Dass Roland von Idris Elba gespielt wird und der Mann in Schwarz von Matthew McConaughey.
Ja.
Find den Fehler.
Ja, ist ein bisschen merkwürdig.
Passt halt nicht. Vor allen Dingen da auch Roland als weißer, jetzt nicht mal irgendwie, ne, davon mal abgesehen, aber halt als weißer Revolvermann dargestellt wird.
Eben, und das hat ja in dem Buch auch eine, das ist ja nicht irgendwie blöd, weil wir wollen, dass der schwarz, dass er weiß ist und nicht schwarz. Es hat ja in dem Buch auch hat ja auch eine Bewandtnis, dass der so ist.
Richtig.
Dadurch kommt ja erst dieser ganze Konflikt mit Detta.
Odetta.
Odetta, genau. Ne, kommt ja erst, ja, weil ja, sie richtig ist schwarz. Richtig. Und dadurch kommt erst der Konflikt zustande. Und das fällt in dem Film dann ja komplett weg, wenn der Hauptdarsteller genau auch schwarz ist. Also es würde dann,
genau,
müsste man sich das irgendwie einen anderen Kniff zu überlegen.
Denkfehler. Und das Schlimme ist auch noch, dass Stephen King gesagt hat, der findet den Film gut. Was ist los mit dem Jungen,
Alter? Ich glaube, der sagt das zu allen Filmen, die zu seinen Sachen gemacht wurden. Und es gibt, glaube ich, kein Schriftsteller, also wo so viele Filme gemacht wurden zu seinen Werken, wo so eine krasse Hit-and-Miss-Rate ist. Also du hast ja... Also die Hitrate ist schon sehr, sehr gering. Ist, glaube ich, noch nicht mal 50-50. Es sind so viele schlechte Stephen King-Verfilmungen unterwegs.
Ja.
Und er sagt immer, ist super, super geil.
Ja, oh Gott. Gut,
Außer zu Shining, ne? Der Film, der geil ist, der hat ihm nicht gepasst von Stanley Kubrick, Shining. Ja, also, ne? Der hat er auch dann nochmal selber gemacht in den 90ern. Oh. Der aber recht unbekannt geblieben ist. Naja, komm, wir können ja gleich nochmal über die Serien reden. Machen wir erstmal Star Trek 13 zu Ende.
Ja.
Ich muss ganz kurz gucken. Ich fand den gut und kurzweilig. Also ich probiere jetzt das aus meiner Erinnerung von letztem Jahr zu rekapitulieren. Ich fand's auch geil. Also erstmal hast du am Anfang in der ersten Szene schon so ein Gefühl, okay, das ist jetzt hier eine richtige Crew. Die haben schon was miteinander erlebt, was in den beiden voran, klar, im ersten mussten sie sich noch kennenlernen, im zweiten wurde es schon so ein bisschen vorgegaukelt, was ich im letzten kritisiert hatte, dass Spock so sehr um Kirk getrauert hat, obwohl sie sich jetzt einen Film kannten. Da fehlt natürlich aber auch eine ganze Fernsehserie, die da dranhängt, die uns erzählt hat, was sie alles schon erlebt haben. So, ne? Mhm. Und hier hatte ich das Gefühl, das ist eine Crew, die ist zusammengewachsen, die haben schon einiges miteinander erlebt. Und was ich auch cool fand, was auch Absicht war, auf dem Planeten, diese Kulissen, die sahen alle so richtig Pappmaché-mäßig aus. Diese Felsen und so. Und das war absichtlich genauso gestaltet, damit es so den optischen Stil hat, wie halt früher die Fernsehserie in den 60ern war. Ja, da war es halt immer nur eine bemalte Wand im Hintergrund, matte Painting irgendwie. Und
dieser umgefallene Kopf da und so.
Ne? Genau, und vorne war halt einfach irgendwelche Pappmaché-Felsen, die da rumstanden. Und genau in dem Stil ist das gemacht. Und das fand ich relativ cool, aber ja, Bernd, es bleibt wenig hängen so von den Filmzeiten zwischendurch, deswegen ist es ja umso schaderer, dass es nicht weitergeht, weil es so, das wäre so Anschwung holen, so Anlauf nehmen für den nächsten.
Ja.
So,
ja.
Der war nicht grottenschlecht, der war richtig, richtig guter Film, mach doch bitte weiter. Also ich bin da mit einem super positiven und zufriedenen Gefühl aus dem Kino gegangen. Und ich überlege, wo ich ihn hinpacke. Ich packe ihn an die 6 hinter Star Trek 11. Weil jetzt im Nachhinein habe ich den doch noch irgendwie als besser in Erinnerung. Also Platz 6 von mir. Jetzt muss ich ganz kurz hier meine Liste umbauen. Aber der nächste kann schon.
Bernd, möchtest du? Nee, kannst du den Film vorher?
Nee, kannte ich nicht.
Okay.
Aber mach du erstmal.
Ich setze ihn hinter First Contact, definitiv.
Also,
weil mir der Film von jetzt den neueren Herren hergesehen nicht so gut gefallen hat. Weil, wie du schon sagtest, blieb nicht so viel hängen. Und ich weiß nicht, irgendwie, mir fehlte irgendwas in dem Film. Was es jetzt allerdings war, weiß ich nicht. Irgendwas fehlte mir.
Moment. Einspruch, wenn hinter First Contact wäre auf 3, da ist aber Star Trek 11. Also, wenn es der schlechteste war, dann müsste der ja noch hinter Star Trek 11.
Moment, habe ich nicht den ersten erstmal auf 1 gerankt? Und dann den ersten Star Trek erstmal auf 1 gerankt? Und jetzt den zweiten, also Into Darkness, dann wieder auf den ersten?
Nee, du hast auf dem ersten Platz Star Trek Into Darkness, auf dem zweiten Platz First Contact, auf dem dritten Platz Star Trek 11 und dann auf dem vierten Star Trek 7.
Ich war der Meinung, dass ich den ersten auf die 1 gesetzt habe.
Nee.
Und dann revidiere ich das natürlich, also, aber es bleibt trotzdem so, wie es ist, ich setze ihn vor First Contact.
Vor, hast du ihm gesagt?
Dahinter. Und hinter den... Moment, warte mal. Ist Star Trek 11 hinter First Contact?
Ja, einen Platz hinter First Contact.
Gut, dann setz ihn da drunter.
Also auf Platz 4.
Genau, dann setz ihn auf die 4. Weil ich fand den Film jetzt halt von den 3 neueren Filmen jetzt am schlechtesten, sagen wir es mal so.
Okay, habe ich getan. Bernd?
Ich glaube, mehr brauche ich auch nicht sagen.
Schwierig. Welcher war nochmal Star Trek 10?
Nemesis. Mit dem Klon.
Und 6 war? Star Trek 9 war?
Der Aufstand mit dem. Der
Aufstand, ne?
Da auf dem Planeten mit dem Jungbrunnen.
Ja. Du musst mir trotzdem weiterhelfen. Und und Star Trek 7 war?
Generations. Mit Picard und Kirk.
Okay, dann setze ich ihn auf die 6.
Also vor Generations.
Nee, hinter Generations. Wenn du sagst, Generations ist Star Trek 7.
Ja, der ist bei dir gerade auf Platz 6. Wenn ich den
dann einen drunter noch.
Einen also
drunter
auf 7.
Ja, genau.
Das ist hier alles verwirrend.
Ja. Ja, du hättest vielleicht doch nochmal die aktualisierte Liste nochmal schicken sollen, wahrscheinlich.
Ja, wusste ich doch. Aber jetzt haben wir ein Ergebnis. Aber wir kommen erstmal, bevor wir zu unserem endgültigen Endergebnis kommen, zu dem Ergebnis, was ich bei Twitter abgefragt habe vor ein paar Wochen. Und ja, da habe ich aber nur gefragt, welcher ist der beste. Also da wurde es nicht einzeln gerankt, sondern nur, ja, wie viele Stimmen jeweils auf den Film abgegeben wurden als bester Film. Es wurden 45 Stimmen abgegeben. Ui. 0 Stimmen gab es für Star Trek 3, Suche nach Spock. Star Trek 10 hat keine Stimme bekommen. Star Trek 11 und Star Trek 13. Die sind also leer ausgegangen. Eine, ja, Stimme gab es für Star Trek 5. Wer auch immer der Meinung ist, dass Star Trek 5 am Rande des Universums der beste Star Trek Film ist.
Naja, ich sag ja, jeder kann seine Meinung haben, auch wenn sie falsch ist.
Dann haben wir 2 Stimmen für Star Trek The Motion Picture und Star Trek Generations, also 1 und 7 jeweils 2-mal als besten Film abgestimmt. Dann haben wir 2 Filme, die 3 Stimmen bekommen haben. Das ist Star Trek 9, Der Aufstand, wo ich ja auch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren mal in irgendeiner Podcast-Folge von einem anderen Podcast hatte ich mal gehört, wo jemand auch Star Trek 9 als besten oder seinen favorisierten Star Trek vorgestellt hat und das auch ganz gut verständlich erklärt hat, warum das für ihn der beste Film ist. Ich bin zwar anderer Meinung, aber war okay. Also Star Trek 9 und Star Trek Into Darkness haben jeweils 3 Stimmen. 5-mal wurde Star Trek 4 gewählt. Zurück in die, ja, Gegenwart.
Okay, Bernd, jetzt solltest du aber salzig werden, glaube ich.
Und jetzt, ja, es ist das, es ist dieses Ding.
Ne, war doch lustig, Bernd.
Dass draußen die Leute eher so die alten Filme mögen und wir hier die neuen Filme sehr viel besser bewertet haben, als sie draußen ankommen. Was aber wieder ein eigenes Star Trek-Problem ist, aber da komme ich gleich bestimmt nochmal zu. Yeah. Und jetzt das Treppchen auf Platz 3 abgefragt mit 7 Nennungen ist Star Trek 2, Zorn des Khan. Auf Platz 2 mit 9 Stimmen Star Trek 6, Undiscovered Country. Und der Sieger ist natürlich Star Trek 8, First Contact mit 13 Stimmen, sogar mit einem, ja, kleinen Abstand. Und jetzt kommen wir zu unserer endgültigen und für alle Zeiten festgeschriebenen und allgemein gültigen Liste. Lass mich, genau, von keinem was anderes erklären. Hier kommt die wahre Star Trek-Reihenfolge. Auf Platz, genau, 13, ich werde jetzt immer auch die Plätze nochmal vorlesen. Auf Platz 13 bei uns allen ist Star Trek 5 am Rande des Universums mit einem Schnitt von 13, logischerweise. Auf Platz 12 ist Star Trek 1 Motion Picture oder Slow Motion Picture, wie, oh ja, bösartige Zungen sagen würden. Bei mir und Tom auf Platz 12, bei Bernd auf der 10, also ein Schnitt von 11,3. Auf der 11 ist Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Bei Tom und mir auf Platz 11, bei Bernd auf der 8. Also wir sind da noch gleich mit den letzten 3, hoffe ich. Dann auf der 10, auch der 10. Film, Star Trek Nemesis, den habe ich auch auf 10, ihr beide habt den auf 9, macht einen Schnitt von 9,33. Auf der 9, Star Trek 9. Ich habe den auch auf der 9, hoffe, ihr habt den auf der 7 und Bernd auf der 11, macht einen Schnitt von genau 9. Auf der 8, der eben schon Bernd salzig werdende Star Trek. Star Trek 4, zurück in die Gegenwart, den ich auf der 4 habe. Tom auf der 10 und Bernd auf der 12 als zweitschlechtesten Film.
Schnitt Bernd von kann halt nichts mit Wahlen anfangen.
Nein! Schnitt ich von will kein Star Trek mit Wahlen sehen.
Schnitt von 8,7. Dann haben wir wir müssen auf Star Trek 9 war natürlich der Klassiker mit dem Joystick, nur nochmal kurz, hinten dran.
Ja.
Auf Platz 7 ist auch Star Trek 7. Ich hatte den auch auf Platz 7. Merkwürdigerweise zieht sich das hier so durch. Hoffe auf der 5 und Bernd auf der 6 macht natürlich einen Schnitt von 6. Auf Platz 6 Star Trek Beyond, der heutige Film, den ich auf die 6 gesetzt habe. Tom auf die 4, Bernd auf die 7, Schnitt von 5,67. Ihr habt es eben gehört. Jetzt kommen wir in die Top 5. Auf Platz 5 Star Trek 2, der Zorn des Khan. Von mir auf die 3 gesetzt, von Tom auf die 8 und von Bernd auf die 4. Ergibt einen Schnitt von 5 glatt. Mhm. Auf der 4 ist Star Trek 11, also Star Trek 2009. Von mir auf die 5, von Tom auf die 3, von Bernd auf die 5 gesetzt, ergibt einen Schnitt von 4,33. Jetzt kommen wir aufs Treppchen. Den Bronzeplatz bekommt Star Trek Into Darkness. von mir auf die 8 gesetzt, von Tom auf die 1, von Bernd auf die 3, ergibt einen Schnitt von 4. Silber, Star Trek 6, Undiscovered Country, von mir auf die 2 gesetzt, von Tom auf die 6, von Bernd auf die 2, ergibt einen Schnitt von 3,33 und der beste Star Trek Film aller Zeiten ist Star Trek First Contact, bei Bernd und mir auf der 1, bei Tom auf der 2, ergibt einen Schnitt von 1,33, also mit Abstand der beste Schnitt.
Verdient!
Sag ich mal. Dann denke ich, wo muss das sein? Mal alle mit leben. So,
ich habe gleich noch eine Frage, aber ich muss ganz kurz mal unserem Nahrungsreplikator Treibstoff geben. Bin gleich wieder da.
Ja, mach das.
Machen Sie das.
Ja, Bernd. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, nochmal zu erwähnen, dass Folge 5 natürlich die fantastische Folge mit dem Meereskop war. Und ich hatte es in der letzten Folge angesprochen, es war nicht nur so spaßig, diese Reihe zu besprechen, weil die Filme uns, also sind ja nicht allgemein als super Filme bekannt. Ist ja halt auch eher was für Fans, aber uns gefallen sie halt gut. Und wir konnten uns vor Ort treffen und diese Aufnahmen, die wir denn nach langer Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, vor Ort gemacht haben mit ein, zwei Bierchen. Ja. Gerade im dritten Teil, Suche nach Mr. Spock, waren wir doch alle sehr angeheitert vom romulanischen Ale. Ich hatte da echt starke Bedenken, dass die etwas schwere Zunge dann doch irgendwie durchschlägt, aber es war am Ende gar nicht so schlimm. Aber das war auch so ein Punkt, der einfach so viel Spaß gemacht hat, weil wir so viel Spaß hatten, diese Filme zu besprechen, ob es das Periskop oder der scheiß Joystick war. Das war wirklich in so einer tristen Zeit, die wir hatten das ganze Jahr über, war das mal so ein willkommener Lachanfall. Deswegen mag der ein oder andere vielleicht auch übertrieben finden, dass wir uns da so totgelacht haben drüber. Ja. Aber das ist natürlich auch daran geschuldet, weil das Jahr einfach so kacke war. Und dann nimmst du ja jeden Happen sehr gerne auf und es war geil. Es hat einfach Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
So, das sollte mit Sicherheit für das nächste Kilo Äpfel reichen.
Ja, da können wir ja kurz vielleicht weiter. Ich habe nur mal eben kurz gleich erzählt, wie in der letzten Folge das super viel Spaß gemacht hat, die Filme hier zu besprechen. Jetzt können wir nochmal kurz auf die Serien eingehen, weil im Kino kommt nichts oder ist nichts geplant. Wird auch in Zukunft nichts kommen, weil ja das Serienbusiness boomt. Also Picard wurden die Dreharbeiten wohl erneut verschoben. Das wird wohl dieses Jahr nichts mehr kommen.
Schade.
Natürlich aufgrund Patrick Stewart irgendwie fernzuhalten, ist natürlich die Frage, ob er nicht so vielleicht vorher schon die Bi gemacht, sag ich mal.
Ach komm, wie alt ist er jetzt?
80, glaube ich.
Ach komm, der macht noch 100. Bis 100, meine ich. Mindestens.
Ja, denn
der macht noch ein paar Staffeln. Der macht noch ein paar Staffeln. Ansonsten gibt's Cameos.
Wir können sie, ja, eben, dann wird halt hier CGI benutzt, um ihn nachzubauen. Genau. Jetzt, wo er sowieso eine Maschine ist, kannst du es ja machen. Ja, dann gibt's noch Star Trek Strange Worlds. Es wird vielleicht was noch? Nee, die haben, glaube ich, noch nicht angefangen zu drehen. Diese Pike Nummer 1 und Spock Serie, also die auch so ein bisschen vor Enterprise, also der Originalserie Enterprise spielt, mit den bekannten Charakteren aus Discovery Staffel 2. Dann kommt jetzt, oder wenn ihr das jetzt hört, dann lief das letzte Woche schon an, gibt's ja jetzt auf Amazon Prime Lower Decks. Diese animierte Serie, ich weiß nicht, ob die jetzt wöchentlich veröffentlichen oder ob die alle Folgen rausballern. Das ist ja bei den Fans ganz gut angekommen. Ist ja so ein bisschen,
das mal auf,
bisschen lustiger, ist halt Cartoon mit, also ist aber auch Kanon, ne? Also was da passiert, ist auch passiert wirklich quasi im Kanon. Und es geht ja um eine Crew von so, wie der Name schon sagt, Lower Decks, halt irgendwelchen Fähnrichen, die da irgendwo im Maschinenraum die letzte Geige spielen, auf dem
Bauernvolk, der Sternflotte.
Wie heißt das Schiff? USS Cheritos oder so? Also es ist auch noch ein total unwichtiges Schiff, also nicht High-Class Enterprise, hier Nummer 1 Schiff der Flotte oder so, sondern ein unwichtiges Schiff und da noch die unwichtigen Typen, die halt da auf dem irgendwo auf Ebene 40 arbeiten. So.
Das sind die, wenn das Schiff beschossen wird, als erstes aus dem Weltraum in den Weltraum gesogen werden.
Genau. Die von den an der Decke gelagerten Ziegelsteinen getroffen werden, die immer runterfallen, wenn das Schiff wackelt.
Genau. So sieht's aus. Ja, ich habe mir das mal notiert.
Dann sollst du
Prime, hast du gesagt.
Genau, am 22. Januar.
Okay.
Dann gibt es noch eine weitere Serie auf Nickelodeon. Das ist auch eine animierte Serie. Ich weiß, ich glaube, die wollen aber eher Kinder abgrasen. Die heißt Prodigy. Mhm. Also okay. Lower Decks hat, glaube ich, schon einen Humor, der eher für Erwachsene gemacht ist. So ein bisschen wie, vermute ich mal, Rick and Morty irgendwie oder so. Okay. Dreh. Prodigy soll sich dann halt an die kleineren klammern. Dann soll es ja noch die Section 31-Serie geben. Um die
genau.
Geheimdienst.
Da bin ich gespannt drauf.
Mhm. Mit halt Michelle Jo als Georgiou. Dann hat sie nun ihren, ja. ihren Austritt aus Discovery bekommen oder ihren Ausgang da, um in einer anderen Serie auch in der normalen Zeit wieder anzufangen. Also es spielt, glaube ich, da, ja. wo Discovery okay. abgehauen ist, in der Zeit.
Gut. Ja, alles klar.
Ja, und dann Discovery. Also ich hatte letztens gelesen, ist ja schon gedreht. Ich hatte ja. von dem Cutter irgendwie gelesen, dass der gerade dabei war, die zweite Staffel dann dran rumzuschnibbeln. Also es kann sein, dass irgendwann Herbst, Ende des Jahres, denn auch die vierte Staffel Discovery weitergeht.
Ja, geil. Okay. Nice. Ich freue mich drauf.
Ich auch. Also, das war jetzt wirklich geil.
Aber heute, ey, ganz ehrlich, das Ende,
also, Spoiler,
das hat mich schon wieder Spoiler, so leicht, dritte Staffel. Leicht aggressiv gemacht. Leicht, also wer jetzt gerade nicht wissen will, Bernd,
mir ist egal,
muten? Ist egal. Ja, der Satz, ja, ich meine, die haben ja in der kompletten Staffel haben sie ja drum gerungen, ja. was für einen Satz sie sagen, wenn es heißt, ne, ab geht's hier. Ne?
Energie.
Lass uns ja. fliegen. Alter, nee, das kannst nicht bringen, im Captain-Stuhl sitzen und sagen, lass uns fliegen. Das geht nicht. Das geht nicht.
Ich lass einen fliegen. Ja. So oder was?
Also. Ich meine, im Englischen klingt's vielleicht noch, let's fly, geht vielleicht noch, ja. Aber das passt überhaupt nicht in den Deutsch, das, nee. Boah, war ich sauer.
Alter. Obwohl sie ja jetzt wieder fliegen und nicht mehr springen. Vielleicht sollte es darauf anspielen. Weil sie ja vorher immer nur schwarzer Alarm, wir springen dahin. Und jetzt haben sie ja wieder genug Dilithium, um zu fliegen.
Ja, aber trotzdem denke ich mal, wenn sie jetzt Discovery so umschreiben, dass sie wirklich auch nur noch mit Warp fliegen, finde ich es irgendwie, würde ich es, glaube ich, kacke finden. Weil das macht es ja aus, dieses Springen. Überall hinzukommen.
Ich fand,
und sie haben ja schließlich jetzt, was ich auch kacke fand, zwei Navigatoren.
Ja, da wollte ich gerade sagen. Das war wieder so Deus Ex Machina. Ach, er ist übrigens empart, er kann jetzt auch hier rumspringen. Er
kann das auch, Mensch. Wir haben ja die ganze Zeit dabei, da kann er doch auch.
Und wofür sich ja, worüber sich ja in der letzten Folge auch viele aufgeregt haben, war diese Turbolift-Szene. Wie groß ist denn dieses Raumschiff?
Ja. Yep.
Dass man da 2 Kilometer mit
einem
Turbolift durch die Gegend fliegen kann.
Das fand ich auch sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig.
Aber was mich auch so ein bisschen gestört hat, also ich habe mich die ganze Staffel schon gefragt, seitdem sie da in der neuen Föderation angekommen sind, warum haben sie immer noch ihre alten Uniformen an und haben ja. keine neuen? Und jetzt haben sie die neuen und die sehen aber einfach kacke aus.
Die sehen echt kacke aus, ganz ja, ehrlich.
Dieses Grau, okay, ja. hast du jetzt wieder Farben, Rot, Blau, Weiß,
ja.
Gelb, aber das ist halt nur so ein Streifen, der Rest ist halt grau, also sieht ja echt aus wie... Ja, also wir hatten es ja vorhin in Darken schon mit der komischen Mütze. Es sieht doch sehr wehrmachtsmäßig aus irgendwie. Weil die Jacken, diese Jacken, die sie anhaben, auch so komisch geschnitten sind.
Ja.
Weißt du, wenn das nur so eine Dinger wären. Okay, das hat bei TNG auch immer ein bisschen genervt, dass wenn Picard und alle sich hingesetzt haben, erstmal die Uniform wieder so runtergezogen haben, ne? Mhm. Aber bei diesen Jacken, die sehen einfach so unförmig geschnitten aus. Warum haben sie jetzt graue Jacken an? Was soll das?
Ich habe keine Ahnung. Und ich muss mich ehrlich gesagt daran gewöhnen, dass Michael Burnham jetzt auf dem Captain-Stuhl sitzt.
Ja, das.
Ich meine, es kristallisierte sich ja irgendwie so langsam so raus, aber ich fand Saru doch eigentlich schon mal was Neues auf dem Captain-Stuhl. Und Tilly fand ich übrigens auch ziemlich cool. Die am Anfang, so sag ich jetzt mal, dieses ja, schüchterne Mädel war, wo man denkt, so, hey, du kannst auch eh nix, ne? Dass die dann am Ende da auf dem oder ne? Ja, dann doch auf dem Stuhl saß oder beziehungsweise als Nummer 1 dann befördert wurde und dann halt kurzweilen als Captain dienen sollte, hätte ich auch nicht schlecht gefunden, wie die das weitergemacht hätte. Aber jetzt...
Ja, und dann aber wieder Mike, es ist ja immer Michael Burnham, die
ja.
den Tag von allem rettet, alles kann, auch wie unsterblich ist und so, das geht ja vielen auf den Sack und mir ging das jetzt in der letzten Folge auch wieder auf den Sack. Wo sie denn schon fast tot war, da an der Wand
ja.
und sich denn da freischießt. Ja. So, was ist das denn für ein Blödsinn?
Das war echt... wie diese, wie die, wie hieß sie nochmal, die von der Smaragdkette?
Osyra.
Ja, Osyra, genau. Hätte ich mir jetzt das ein bisschen spektakulärer vorgestellt, wie sie dann dort verliert, sagen wir es mal in Häkchen.
Das ist aber
das
auch,
hätte ich mir, das ja, war einfach, das war billig.
Das aber
war
das billig. Ist aber auch so ein Problem, was viele Serien auch im Star Trek-Universum haben. Ich meine, früher gab es das Problem ja nicht, weil du hast ja keinen Handlungsstrang, der übergreifend war, also bis Deep Space Nine.
Ja.
Aber bei 9 hast du das immer, du hast einen Bösewicht für eine Staffel und dann ist er auch wieder weg. Aber lass, der hätte doch Osyra auch überleben lassen können, ja, und dann wäre die in der 5. Staffel nochmal aufgetaucht. So, ah, ja, die kennst du schon. Mal ganz davon ab.
Und wie oft, ja, wie oft ich mir von meiner Frau anhören musste, dass sie diese Schauspielerin oder diese Osyra nicht mag, ne? Also, ich hab's verstanden. Ich mag sie auch nicht.
Mich hat die ganze Zeit, ich weiß nicht, hat einer von euch mal Zauberer von Oz gesehen, den Originalen?
Nee.
Ja. Aber ihr kennt doch hier Wicked, das Musical aus Stuttgart.
Ja, ich kenne den alten Film, kenne ich. Ne?
Also, wenn du Wicked sagst, muss ich an Scooter denken.
Wicked! nee, aber Osyra, die sah die ganze Zeit so aus wie die Hexe des Westens. Die böse, okay, Hexe des Westens, weil die auch grün ist. Und Osyra hatte auch so eine markante Nase. Die sah aus wie die Hexe.
Hast du gemerkt, dass Osyras Osyras Grün in der letzten Folge etwas verblasst oder dunkler geworden ist?
Es sah so aus, als hätte sie so ein Dreieck im Gesicht, was eine andere Farbe hatte, ne?
Ja, ne?
Es war so außen,
war auf jeden Fall nicht mehr ganz grün.
Es war nicht ganz deckend überall. Es hat genau, eine Schattierung irgendwie drin.
Irgendwas hat da der Cutter falsch gemacht.
Aber ich fand die auch, die war bis zu der vorletzten Folge, war ich so, ey, was ist das denn für ein langweiliger Bösewicht? So ja, böse, bitchy irgendwie.
Und böse.
Und in der letzten Folge, wo sie dann da mit diesem Friedensvertrag ankam, dachte ich mir, okay, ja, das ist jetzt mal ein interessanter Twist hier,
ja,
dass sie deswegen hier ankommt. Und jetzt in der letzten Folge war die halt einfach wieder nur böse. Und dann nehmen sie gleich aus dem Spiel und sie ist weg. Toll.
Aber der Twist einfach nur ein Fake quasi.
Aber
wir hatten es ja schon erzählt, dass das Oberhaupt hier der Sternflotte, dass man da am Anfang gedachte, dass er irgendwo...
Ja.
Wie du es vorhin schon sagtest, oder war das diese Folge, die letzte Folge, ne?
Ja.
Wo du schon sagtest, dass jeder Admiral irgendwie eine höhere Position in der Sternflotte irgendwie innebehält, irgendwo korrupt ist oder sein eigenes Ding machen will und alles irgendwie, ja, falsch in die Wege leitet. Kam mir ja auch so vor, dass der so drauf ist, der Typ, aber der ist doch ein korrekter Dude. Aber er sieht halt so aus, als ob er Dreck am Stecken hat.
Ja, ja.
Hat er aber nicht. Obwohl, man weiß es ja bis jetzt noch nicht.
Ich bin sehr gespannt, also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Staffel.
Ja. Und ich fand die Staffel echt mal seit langem mal wieder echt spannend. Von Folge zu Folge spannend. Gut, das mit Giorgio, das kann man vielleicht mal so ein bisschen außen vor lassen, aber das fand ich auch, war mal eine lustige Folge, das Spiegeluniversum mal kennenzulernen. Mit der ganzen Crew, die auf einmal komplett anders agiert und andere Funktionen hat.
Apropos ja Crew, das ist so mein Wunsch für die nächste. Bitte zeigt uns mehr Crew. Ich habe jetzt da 3 Staffeln zugeguckt und kenne die Namen von Detmar, Reese, Bryce und Owo, da auf der Brücke die Crew. Und sonst kenne ich von denen nichts. Ich weiß von denen nichts. Weil mir in 3 Staffeln irgendwie nicht erklärt wurde, was das für Typen sind. Also, ne, sonst hast du bei denen, weißt du auch, wie jeder Charakter so tickt, was der für Vorlieben hat, mit wem der gut kann und so. Und hier, hast du denn zwar noch. Ja, weiß nicht. Also, die wurden immer so für eine Action-Szene waren sie dann mal da. Sind immer zusammen aufgetreten. Und dann waren sie wieder unwichtig. Ja, Hauptsache Michael wurde wieder gezeigt oder. Ja.
Ja.
Sehr merkwürdig.
Recht. Hier, der Navigator, die Frau da. Fällt mir der Name gerade spontan nicht ein. Aber sie ist halt irgendwie öfter mal vertreten in der Serie, ne?
Die mit dem
diese andere, die,
Implantat.
Die, genau.
Ja, das ist Detmar.
Und die Detmar, genau. Der. Ja, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und ich finde es gut, dass das Ding schon abgedreht ist, wie du es sagtest.
Ja,
und dass es halt irgendwann dann kommt. Also ich freue mich definitiv mega drauf. Was mich aber immer ein bisschen nervt, ist, ich glaube, Discovery ist so die mitunter von wenigen Serien, die immer wöchentlich Content rausballern, ne? Die gibt es, glaube ich, noch hier, Better Call Saul war ja auch mal wöchentlich. Aber die anderen, die sonst immer erschienen sind, die hauen das immer so an einem Stück raus, ne? Beispiel Dark. Dark
ja,
hat ja,
ja viele.
Zack, rausgehauen. Ne? Staffel online, hier, guck. Guck und werd satt, so nach dem Motto.
Ich finde das gar nicht schlecht bei manchen
Serien. Ich finde das auch nicht schlecht, aber ich finde es trotzdem nervt Kack, mich.
Ja,
ja.
Weil, jetzt immer
weil diese Cliffhanger so mies sind teilweise.
Ja. Ja, ich würde sagen, das war unser Special.
Ach Mann. Ich ja, will noch nicht gehen. Vorbei. Kann ich hier noch kurz wen umbringen, damit ich noch ein Jahr länger bleiben kann? Hä? Ich will noch nicht raus in die Kälte. Ach nee, wir werden ja abgeholt, hast du gesagt.
Ja, die Enterprise holt uns ab.
Das ist cool. Welche denn?
Ja.
G. Die Enterprise
sehr
G.
Schön. Die kennen wir noch nicht.
Ja, nächste Woche ja. Steht unser Zweijähriges an mit unserer 50. Folge.
What?
Victoria, wir werden uns um einen deutschen Film kümmern.
Was zum Geier? Ist das Frischfleisch?
Das ist Frischfleisch, ja. Da habe ich extra dafür ausgesucht. Der, das ist jetzt 1917 war ja nur so ein Pseudo-One-Shot-Film. Victoria ist wirklich in einem Rutsch gedreht.
Echt?
Der geht auch
krass.
Über 2 Stunden oder 2 Stunden.
Was? So. Ein One-Cut in 2 Stunden?
Ja. Ein.
Was?
Wir haben das Ganze.
Yeah.
Ganze 3-mal gedreht in Berlin nach.
Krass.
Ja. Und der Film ist dabei, auch noch, ist dabei auch noch gut. Also nicht so, dass nur so zum Selbstzweck kommt, aber es zieht dich halt ganz schön rein. Aber da werden wir nächste Woche drüber reden.
Krass. Auch eine sehr effiziente Drehweise, nun mal so, ne? Und sehr günstige Drehweise.
Wenn dir natürlich bei einer Stunde 50 Minuten der Text nicht mehr einfällt oder. Irgendein Passant
bist du gleich raus.
Springt, dann fängst du wieder von vorne an.
Mies. Ja gut, ich bin gespannt. Victoria.
Ja, genau. Nicht. Und dann geht unser nächstes Special in genau dieser gleichen Besetzung hier weiter. Der englische, der britische Geheimdienst hat uns in seinen nächsten Knast eingesperrt.
Toll.
Wir wurden schon wieder Rurapente befreit. Erst haben wir Azkaban überlebt, dann Rurapente und jetzt kommen wir in den Knast des britischen Geheimdienstes.
Na super.
Und werden uns auch das ganze.
Also die Enterprise fliegt uns direkt nach London, oder was?
Genau so.
Ja. Super.
Und das wird auch das ganze Jahr dauern. James Bond sind hoffentlich dann 25 Filme, wenn der neue Film irgendwann im April rauskommt.
Alter,
ist der dann auch hoffentlich Ende des Jahres auf DVD verfügbar. Genau. Und dann werden wir uns in 25 Ausgaben darum kümmern. Das dauert bei allen 2 Wochen halt 50 Wochen. Und dann ist das Jahr wieder zu Ende, wenn man im Februar anfängt.
Yippie, yippie, yay.
Ja, cool. Ja, ansonsten
ich freu mich drauf.
Kann ich nur sagen, Gentlemen, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu fliegen.
Ja, gerne.
Kann ich auch. Bitte von Bord gehen zu dürfen.
Na? Genehmigung erteilt.
Danke.
Endlich verlassen wir diesen Schrotthaufen mit Joysticks und Periskopen.
Und heute gibt es natürlich auch keine Blue Oyster Bar. Wir wollen das Ganze natürlich auch standesgemäß beenden. Das Outro ist jetzt auch etwas länger. Aber ich sage jetzt schon mal Adios bis nächste Woche.
Tschüss.
Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission? To explore strange new worlds. To seek out new life forms and new civilizations. To boldly go where no one has gone before.